Der Alabama-Song aus der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Kurt Weill und Bertolt Brecht. Hier interpretiert von Max Raabe mit seinem Palastorchester. Musik aus den 1920er Jahren, die ja gerne auch mal als die Goldenen bezeichnet werden. Auch wenn sie natürlich alles andere als glänzend waren, sondern eine Zeit des Niedergangs, der gesellschaftlichen Spaltung und großer Gewalt. Eine Zeit, in der demokratische Strukturen erst in Frage gestellt und dann von den Nazis völlig abgeschafft wurden. Das übertragen Brecht und Weill hellsichtig in ihrer schon 1930 in Leipzig uraufgeführten Oper, wobei sie die Handlung an einen fiktiven Ort in den USA spielen lassen, wo ja gerade ebenfalls ein bekennender Antidemokrat die Macht übernimmt und das erschreckenderweise sogar schon zum zweiten Mal. Aber auch hier bei uns in Deutschland grassiert die Angst vor den sogenannten Weimarer Verhältnissen. Mit multiplen Krisen, Schwächung der traditionellen Parteien, gesellschaftlicher Polarisierung und Aufstieg der neuen Rechten. Von Österreich brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht zu reden. Wiederholt sich da Geschichte? Kann Geschichte sich überhaupt wiederholen? Oder gibt es allenfalls Ähnlichkeiten und Analogien? Und falls ja, wofür brauchen wir die überhaupt? Diese Fragen beschäftigen auch die Autorin und Podcasterin Samira El-Wassil. Und ich freue mich, dass sie heute bei uns in der Matinée zu Gast ist. Hallo!
Hallo, guten Tag, Herr Brandl. Grüß Sie.
Frau El-Wassil, lassen Sie uns doch gleich steil einsteigen. Ich habe ja schon ein paar Beispiele angeführt. Was halten Sie davon, wenn jemand sagt, da wiederholt sich die Geschichte?
Das ist ein interessantes Konzept, denn es vermittelt etwas über unser temporales Gefühl, unser Verhältnis zu Vergangenen. Wie wir über Geschichten denken und verhandeln, ist genau Ausdruck dieses Gefühl, also die Vergangenheit als Lektionsarchiv manchmal oder als Blaupause für die Gegenwart. Ist ein Paradigma, was wir lange hatten bis zum 19. Jahrhundert, weil wir das Verständnis der Vergangenheit brauchen, um uns gegenwärtige Ereignisse besser erklären zu können. Das hängt damit zusammen, wie wir Wirklichkeit verhandeln und verarbeiten und wie wir Informationen strukturieren. Wird von HistorikerInnen aber unterschiedlich bewertet, ob das eben wirklich so eins zu eins zu übertragen ist, diese Aussage.
Ja, Lektionsarchiv ist ein spannendes Wort eigentlich. Also geht es darum, zu vergleichen, um irgend sowas wie Kategorien zu haben für die Einordnung gegenwärtiger oder vielleicht sogar zukünftiger Ereignisse?
Es geht um Vorhersagbarkeit und natürlich auch den Wunsch, aus eigenen Fehlern zu lernen und nicht dem Fehler zu erliegen, eben seine Lektion nicht zu übernehmen aus der Vergangenheit. Der wichtigste Satz hierzu ist von dem spanisch-amerikanischen Philosophen George Santayana, der sagte, diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Wir haben die Tendenz, auch neurologisch gesprochen, kognitiv, in Informationen, die wir erhalten, Muster erkennen zu wollen. Unser Urzeithirn ist ein Fan von dieser Vorhersagbarkeit, da es uns natürlich vor dem Risiko des Unerwarteten und vor dem Risiko der Überraschung zu schützen vermag. Also wenn man weiß, dass alle paar Sonnen einen Sturm aufzieht, dann kann man sich optimal darauf einstellen. Man kann planen, man kann strategisch sich damit auseinandersetzen. Wenn man aus dem Nichts von einem Säbelzahntiger angesprungen wird, dann offensichtlich nicht.
Ja, jetzt kann man aber auch mit historischen Vergleichen Stimmungen erzeugen oder ganz bestimmt gezielt Interpretationshorizonte eröffnen, oder? Also geht das auch in Richtung Manipulationsmöglichkeiten? Wie man Geschichte interpretiert und wie man die Geschichte dann halt zum, die Menschen durch Geschichten aus der Geschichte zum Handeln bringt?
Wenn wir über Generationen von Generationen gelernt haben, den Geschichten zuzuhören, die für uns besonders effektiv in der Vermittlung dessen sind, was ihre Moral sozusagen angeht, haben wir schnell gemerkt, dass wenn wir Sachen amplifizieren, diese Geschichten besser hängen bleiben und wir auch gewillter sind, diesen Geschichten zuzuhören. Also konkret übersetzt, der Kopf merkt sich die Geschichte besser, wenn ein Mensch, ein einzelner Mensch mit einem kleinen Stock gegen einen Mammut kämpfen muss, als wenn ein Mensch gegen eine Maus antreten muss.
Ja, das sind ja bei den Narrativen. Das ist auch das Thema, zentrale Thema in Ihrem Buch, Erzählen der Affen. Also das Erzählen von Geschichte ist so gesehen immer auch eigentlich das Erzählen von Geschichten, die man heraushebt, also einzelne handhabbare Motive.
Absolut. Damit also eine Geschichte eine Eindeutigkeit und eine Spannung für uns erhält, muss dann eben der Antagonist schurkischer sein oder der Held besonders heroisch. Und das führt dann eben zur Vereinfachung bestimmter Motive. Allein Feindbilderzählungen in der ganzen Menschheitsgeschichte sind ein Element der Kriegserzählung selbstverständlich gewesen. Also die Perser mussten dann besonders schurkisch sein oder Menschengruppen, die antagonisiert worden sind im Laufe der Menschheitsgeschichte, um vermitteln zu können, warum es dann in Ordnung ist, sie anzugreifen oder sie zu marginalisieren und so weiter. Wo wir dann feststellen, diese Vereinfachungen werden von uns dort auch hin übertragen, beziehungsweise dann auch instrumentalisiert von Regierungen.
Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man ganz bestimmte Geschichten erzählt oder auf eine bestimmte Art und Weise. Also sagen wir Beispiel Ukraine-Krieg. Putin bezeichnet die Regierung der Ukraine als Nazis und die müssen natürlich bekämpft werden. Damit erzeugt er ein Narrativ, das in Russland gut funktioniert. Und in der Ukraine hat man das David gegen Goliath-Motiv so ein bisschen stärker und greift auch auf die Popkultur zurück, indem man die russischen Aggressoren als Orks bezeichnet, also diese seelenlosen Kampfmonster aus Herr der Ringe. Das ist auch ein Mittel, Propaganda zu betreiben, oder?
Also speziell in Bezug auf den Ukraine-Krieg ist der Umstand, dass die Popkultur sozusagen unser Geschichtsarchiv für aktuelle Ereignisse wird, wenn wir überfordert sind mit dem Handhaben und mit dem Verstehen dieser Ereignisse. Was an dem Ukraine-Krieg besonders auffällig war, ist, dass jüngere Menschen die Popkultur als Referenzsystem zum Verständnis des Krieges benutzt haben in Form von einer Mimifizierung. Also Putin als Thanos beispielsweise, den kennt man eben aus den Avengers als Bösewicht, Zelensky als Captain America zum Beispiel.
Wahnsinn, aber das ist auch eine ganz große Kommerzialisierung eigentlich dabei. Das sind alles irgendwie eigentlich ja kommerzielle Produkte, sozusagen Nachbildungen von Helden und gar nicht mehr Geschichte.
Genau, man kompensiert hier die Abwesenheit historisch prägender Bezugspunkte, indem sich Menschen sie mit fiktionalen Bezugspunkten füllen. Also meine Generation jetzt beispielsweise hat kein so eindeutiges Narrativ als inneren Referenzkosmos wie beispielsweise der Kalte Krieg. Deshalb kommt Filmgeschichte und Comickultur in genau diese Lücke hinein. Und ist natürlich kompatibel mit unserem Drang, eben Muster erkennen zu wollen. Egal, ob das dann in der Fiktion oder in der Non-Fiktion, in der Wirklichkeit oder in der Fantasiewelt ist. Wir übertragen Muster, die für uns hilfreich sind beim Bewältigen einer abstrakten und chaotischen Wirklichkeit. Wir mögen ja eben kein Chaos. Direkt in die Wirklichkeit hinein, um diese Informationen für uns ein bisschen planbarer, verständlicher, handhabbarer zu machen.
Das ist aber interessant, weil sozusagen die reale Geschichte und Ereignisse, die tatsächlich passiert sind, als Muster, um Gegenwärtiges oder Zukünftiges einzusortieren, da ausgetauscht werden gegen erfundene Muster, neue Muster, die Geschichten einfach nur noch sind und gar keine realistische oder reale Grundlage haben.
Dem in Anführungszeichen realen liegt ja trotzdem die Struktur der Geschichte zugrunde. Die Inhalte sind natürlich nicht vergleichbare, weil eben das eine fantastisch ist und das andere die schmerzliche Wirklichkeit, die einfach chaotisch ist. Aber weil wir tatsächlich ein narrativdenkendes Hirn haben, was zumindest immer auf Mustersuche ist, kommen wir nicht umhin, Strukturen von Geschichten, die für uns wirksam sind und waren, in allem erkennen zu wollen. Und da macht das Gehirn dann gar nicht so einen großen Unterschied tatsächlich zwischen der Wirklichkeit und der fantastischen Welt, wenn es den Eindruck hat, dass die Strukturen einer Geschichte hilfreich dabei sind, uns das Überleben zu sichern.
Ja, also wir wiederholen Narrative, wir suchen Muster, machen daraus Narrative und erklären uns damit das, was in der Gegenwart und vielleicht auch daraus folgend in der Zukunft passiert. Sarimira El-Wasil hat uns darüber erzählt. Die Autorin und Podcasterin beschäftigt sich unter anderem auch in ihrem Buch Erzählende Affen mit dem Motiv der Narrative und wie wir Geschichten erzählen. Vielen Dank, Frau El-Wasil, für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Herr Brandl. Dankeschön.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur und täglich grüßt die Wiederholung.